Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen, die uns jetzt im Internet hören. Und ich habe einige die Rückmeldung auch schon bekommen. Es ist interessant, dass wir dieses neue Medium eben auch zur Verfügung haben und dass es in die Welt geht. Und dass wir über Trema unsere Homeoffice-Leute versorgen. Ja, das ist doch auch ein modernes Wort. Über Trema werden unsere Homeoffice-Leute versorgt. Und über die Homepage, wo die Audiopredigt veröffentlicht wird, werden die anderen. Ich müsste einfach mal, aber ich will ja nicht zählen, das ist ja das, nicht? Man müsste einfach mal sehen, wie viele Leute reingehört haben in unsere Homepage. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich will auch nicht zählen. Das kann David. David hat einmal sein Heer gezählt, ne? Und da wollte er seine eigene Kraft haben. Und vertrauen wir doch auf Gott. Gott wird schon die richtigen Leute dahin bringen, dass sie sich die Homepage anschauen. So, dann habe ich am letzten Sonntag haben wir über was gesprochen? Schon so lange her, nicht? Der wahre Weinstock war das Thema. Und da kam aus den Besuchern ein Wort, das Salz. Du bist schuld. Und ich habe da gedacht, oh ja, toll, tolles Thema, super Thema, klasse Thema. Darüber werde ich nächsten Sonntag sprechen. War so ganz spontan, dann habe ich mich mit dem Thema Salz beschäftigt. Und dann haben wir gestern Essen am Samstag gehabt. Und da hatte ich für die Leute, die nicht da waren, du warst da zum Beispiel, ich habe über 107 Vers 2 aus den Psalmen gesprochen. Er sandte sein Wort. Und ich habe meine Bibel genommen und habe dann so die Seiten aufgeschlagen, habe sie den Leuten gezeigt, wie über auf jeder Seite, kannst du aufschlagen, wo du willst, auf jeder Seite ist was drin, das ist so eine Arbeitsbibel.
Markiert,
ja. Und die steht nicht in der zweiten Reihe. Ich habe schon Bibeln verschenkt und die sehe ich dann bei Leuten im Bücherschrank in der zweiten Reihe stehen. Dafür ist ja die Bibel nicht da, sondern sie ist ein Arbeitsbuch, ein Handbuch für unser Leben. Wenn du eine Waschmaschine kaufst, musst du wissen, wie die funktioniert. Heute besonders der E&J, weil alles elektronisch geht. Früher hatte man einen Schalter, hat man angestellt. Und heute ist unser Leben genauso kompliziert und die Bibel ist zeitnah. Man sagt immer, ja, 2000 Jahre alt. Na. Und Eltern natürlich im Alten Testament. Aber das ist doch überhaupt nicht der Fall. So, und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mich draufgestürzt und habe ich überlegt, wo fange ich jetzt an mit dem Salz? Und da hat sich mir Markus angeboten. Markus mag ich besonders gern. Und ja, an die ganzen Evangelien mag ich gern, ist ja klar. Aber dann bin ich auf Markus gekommen und dann habe ich gesagt, wunderbar, Markus 9, und zwar die Verse 49 und 50. Und dann habe ich eine ganz zarte Stimme gehört, du solltest aber bitte mit 42 anfangen. Dann habe ich gedacht, wollte ich eigentlich nicht. Aber dann habe ich darüber nachgedacht. Was ich wollte, ist ja nicht interessant, sondern das Thema Salz, das habe ich aufgegriffen, aber dann hörte ich vom Heiligen Geist, fang bitte mit 42 an.
Okay.
Und dann habe ich tief Luft geholt. Und dann habe ich festgestellt, dass die Verse von 42 bis 49 in meiner Bibel weiß sind.
Aha.
Das heißt, die habe ich nie angepackt, weil das Thema so schwierig ist und so schlimm und so grausam. Und ja, es ist echt grausam. Und was macht man, wenn der Heilige Geist einem etwas empfiehlt? Nee, will ich nicht. Ich doch nicht. Soll doch jemand anders machen. Oder? Wie verhaltet ihr euch? Geht nicht, gell? Muss man sagen, okay. Genau. Also, es gibt nichts Besseres, als dann sich da hinein zu lesen und dann zu überlegen, was mache ich jetzt damit? Und ich möchte euch heute... Ich möchte euch heute den Vers aus Markus 9, und zwar die Verse 42 bis 49 vorlesen. Die Conny liest dann, bis 48. Conny liest dann 49, 50. Das sind die besseren. Die anderen lese ich euch vor. Und dazu muss ich dann was sagen. Und ich hoffe, der Heilige Geist gibt mir das Richtige. Sitzt ihr gut? Haltet euch gut fest. Markus 9, 42. Wer aber einem von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legt und ihn damit ins Meer werfen würde. Das ist ja noch gelinde gesagt. Jetzt geht's weiter. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Ausrufungszeichen. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in der Hölle musst, in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Es geht noch weiter, gell? Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Das ist bei mir ganz weiß. Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Das heißt, ich habe es gelesen, aber ich habe es immer ganz schnell wieder weggelegt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Und jetzt bringt mich der Heilige Geist dazu, dass ich dazu auch noch was sagen soll. Fangen wir mal an. Gucken wir mal auf den modernen Leser. Ich brauche das auch noch, ne? Auf den modernen Leser. Wo sind wir selbst zum Verführer geworden? Es geht ja um Verführung. Oder das Gegenstück, oder wo haben wir andere in ihrem Glauben an Christus gestärkt? Darum geht's ja. Und wenn wir hier den ersten Satz verführen, darf man also nicht nur von außen sehen, sondern es ist in uns selbst. Das sagt das Wort. Wenn dich aber deine Hand zur Sünde verführt, so hau sie ab, heißt es. Das ist eine harte Aufforderung. Und besser ist es, um zum Leben einzugehen. Das ist das, dass du eben das tust und damit das Leben da ist. Das ist das ewige Leben ist die neue Schöpfung. Ich gebe zu, das ist ein schwieriges Thema. Und wer dies verfehlt, hat alles verfehlt. Dann ist alles vorbei. Wir haben gerade auf dem Weg darüber noch gesprochen. Da ist alles vorbei. Und das nie erlöschende Feuer, das ist doch ganz klar, das ist die Hölle. Das wird noch weiter ausgearbeitet. Das Feuer, die Hölle und das Feuer, das nie erlöscht. Erlischt. Wenn wir jetzt da mal anfangen, das Alte Testament wusste das schon. Und wenn wir in Jesaja 66 hineinschauen, ich lese euch du liest dann hinterher die besseren Texte, nicht? Aber wir bringen das ja zum guten Ende. Jesaja 66, vom ganzen Buch, der allerletzte Vers. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allen Fleisch ein Gräuel sein. Sagt schon das Alte Testament. Und wenn wir dann noch ins Neue Testament schauen, dann haben wir den Matthäus 3, Vers 12, da heißt es, er, und das ist Jesus, er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen, den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendes Feuer hineingeben und verbrennen. Es gab eine Epoche, die hieß Aufklärung. Und diese Aufklärung hat in Europa einen Sturm ausgelöst gegen genau diese Bibelverse. Die wollten sie nicht haben. Die fanden sie nicht gut und die haben sie gestrichen. Sie hätten es rauslöschen können. Damals gab es noch kein Tippex. Aber mach doch die Verse einfach weg. Und wenn ich das so sehe, ich habe sie auch nicht gern gemocht. Aber sie sind in der Bibel. Und das muss man sich sagen, die sind in der Bibel und wir müssen damit umgehen. Und das Wort Gottes ist aber zuverlässig und es ist zuverlässiger als solche Stimmen, die von der Aufklärung, die das einfach eliminiert haben wollten. Denn allein der dreieinige Gott kennt die außerirdische Wirklichkeit. Soll ich nun tatsächlich meine Hand abhacken? Nein, ist die Antwort. Jetzt wird es schon besser, gell? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Wenn die Hand zum Beispiel, wenn die dich zu verführt, dass du eine falsche Unterschrift, dass du eine Unterschrift fälschst, das geht ja auch. Die Hand macht alle möglichen Dinge und die verführt dich in die Sünde, dann ist das natürlich falsch. Aber wenn wir alle Körperteile, die uns in die Sünde führen würden, herausnehmen, dann können wir am Ende noch unser Herz ausreißen und dann sind wir weg. Da bleibt ja nichts mehr. Ist das so? Ja, es ist so. Und das müssen wir ganz klar sehen. Aber wir haben doch einen, aber was machen wir dann, frage ich erstmal vorher. Und die Lösung ist doch Gottes Sohn. Wir können doch mit allem zu ihm kommen und können alles bei ihm abladen. Und er hat doch die Sünde auf sich genommen, unsere Sünde. Und die ist am Kreuz gerichtet worden. Und wir sind frei von der Strafe. Er starb für uns. Und wer an ihn glaubt, an Jesus glaubt, ist frei von Schuld und Strafe. Aber jetzt schauen wir doch nochmal auf das Wort. Es ist ja drin, wir müssen damit leben. Das Wort steht so drin und wir müssen es aufnehmen. Ich denke gerade an den, passt, der Vergleich hier hängt ja immer, nicht? Wie müssen die Juden, wenn sie Passa feiern, müssen sie doch jedes Krümelchen aus ihrer Wohnung rausfegen, den Sauerteig ausfegen. Und so arbeitet doch Gott. Der hat mich auf diese Verse gestoßen, die ich gar nicht haben wollte, gell? Aber ich habe eben gesagt, oh, Salz, gell? Und dann kommt er damit und sagt, hey, fang mal in 42 an. Habe ich da gedacht. Ich habe die gelesen, habe gedacht, ich muss es ja erstmal selbst verstehen, was da steht. Und dann muss ich mir Gedanken machen. Und dann kommt da Fuß, das ist lahm. Wenn mein Fuß lahm ist, ja, dann werde ich in die Hölle geworfen. Also nehme ich den Fuß weg. Wenn der Fuß lahm, der führt mich zu Gegenden, wo ich nicht hin will. Er führt mich auf Wegen, die ich nicht gehen will. Und all das macht der Fuß, wenn ich ihn lasse. Also weg mit dem Fuß. Das ist die Bildsprache von Jesus. Und wenn wir jetzt die drei Dinge nehmen, er kommt ja auch noch, hatte ich euch vorgelesen, Jesus kommt ja auch noch mit dem Auge. Mit dem Auge können wir lüsternd blicken. Wir können Lust haben mit unseren Augen, wir können neidisch und missgünstig blicken und wir können damit auch Sünde begehen, indem wir einfach nur das Auge benutzen. Und im Gegensatz dazu steht das lautere Auge, das haben wir in Matthäus und wir haben es an anderen Stellen auch noch. Und wenn wir den Jesaja 66 jetzt nochmal nehmen, dann haben wir eigentlich noch etwas, da ist das Gewürm, ein Wurm ist da genannt. Was ist denn dieser Wurm jetzt? Ja, nee, dachte ich auch. Das ist das Gewürm, das ist das Gewürm von den Menschen, die Gott missachtet haben und in der Hölle sich wiederfinden. Das Leichengewürm und das im ewigen Tod ist, im ewigen Feuer und ewige Qual leitet. Lass uns nochmal auf den Mühlstein kommen. Wer dem Geringsten was antut, der ist besser, wenn er mit dem Mühlstein versenkt wird. Auch der. Gewaltige Sache, gell? Wer ist denn da gemeint? Wen spricht Jesus denn dort an? Seine Jünger. Wer den Jünger was tut, den werde ich bestrafen. Weil die Jünger ja eine feste Richtung von Jesus vorgegeben bekommen. Und das sind die Dinge, dass hier Jesus ganz drastisch vorgeht, indem er uns einfach klar machen will, dass wir sowas nicht machen, dass wir niemals auf die Idee kommen. Und somit bringt er uns diese wirklich absolut gravierenden Dinge, die wir vor Augen haben sollen, um eben einfach zu sagen, ich mache das alles nicht und ich habe ja eben meine Schuld schon von ihm bezahlt bekommen. Das setzt ja wieder Glauben voraus und damit bin ich auf Kurs, damit bin ich ja wieder gehorsam, wie wir vorher schon gehört haben im Wort zum Opfer, diese Gehorsamkeit. Und lass uns die Verse 41 bis 48 nochmal einfach zusammenfassen, damit wir den Sinn verstehen. Es gibt zwei positive Punkte und drei negative Punkte. Insgesamt sind es 5 Punkte. Der erste, das ist der Mühlstein. Das ist, Jesus spricht von der geistlichen Verheißung für uns alle, die seine angefochtenen und bedrohten Jüngern wohltun, dass er sie schützt. Das ist positiv. Und uns, wir sind auch damit gemeint. Wir sind doch auch Jünger, die auf dem Weg sind. Ich bin auch nicht perfekt. Diese Verse, mit denen musste ich mich beschäftigen, die kenne ich. Aber ich habe sie immer in die Ecke gestellt. Heute muss ich mich damit beschäftigen, weil der Heilige Geist es will. Und das ist etwas, wer uns jetzt angreift, dem wäre es besser, dass er den Mühlstein nimmt. Er kann sich ja noch ändern, aber im Grunde muss er sich damit auseinandersetzen, wie Jesus auch mit solchen Menschen umgeht. Zweitens, er warnt die Jünger jetzt davor, dass sie sich durch Sünde verführen lassen. Mit drastischen Worten. Und das ist das Negative, wenn man einfach mal auf die Richtung schaut. Aber es wird ja positiv dann wieder. Er warnt die Jünger vor Sünde und sich dort verführen zu lassen. Das ist das eine. Das dritte, er warnt seine Jünger davor, dass sie sich selbst verführen. Von innen kommt es, sagt das Wort ganz klar. Habt ihr es noch in Erinnerung? Wir können es gerne nochmal lesen. Aber von innen heraus kommt zu uns die Verführung und nicht von außen. Also beide Seiten sind hier angesprochen. Und der vierte Punkt, es drückt die Sorge aus, die ganz berechtigte Sorge von Jesus, dass wir am ewigen Leben vorbeigehen. Deshalb wählt er diese drastischen Worte, dass wir einfach aufgerüttelt werden, aufgeschüttelt werden und denken, nein, 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 das will ich alles nicht. Das muss ja gar nicht so weit kommen. Das ist eigentlich der Sinn von diesen harten Worten. Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss den positiven Punkt nehmen, in alledem kommt auch zum Vorschein, dass jetzt die näherrückende Passion seine Jünger stärken und schützen will. Das müssen wir aus der Sicht sehen. Wir haben das ja schon, bei denen ist es ja noch vor Augen gewesen. Und die müssten ja auch den Weg noch sehen. Die haben sich ja, da kommen wir später noch mit dem Salz noch drauf, will ich noch gar nicht vorgreifen. Aber die Passion, die musste sie ja stark machen, dass sie dann nicht wieder abweichen und eben den alten Kurs wählen. Wie Petrus im Johannes 21 sagt, ich gehe wieder fischen, ciao, ciao Leute, ich gehe wieder fischen. Gell? Er geht einfach weg. Gut, wir sollen das machen, was wir können, wenn wir nicht weitere Vorgaben kriegen. Und er konnte fischen, er war Fischer. Aber eigentlich war seine Aufgabe doch von Jesus ganz anders. Und das kommt dann erst natürlich zu Pfingsten durch den Heiligen Geist. Und wir haben beides schon angeboten. Wir haben einmal unsere Errettung angeboten und die Jüngerschaft damit und auch durch die Taufe und die Taufe im Heiligen Geist dann das, was die Jünger auch erlebt haben. Wir sind genau in derselben Situation wie die Jünger, nur wir haben die Passion Jesu nicht vor uns, sondern wir haben sie schon als Bibelwort und Themen im Wort stehen, dass wir sie benutzen können. Also ich glaube, jetzt habe ich diese Worte so ein bisschen entschärft, gell? Dass man sie nicht so ganz so schlimm lesen muss. Wenn man das zum ersten Mal liest, denkt man, so, und jetzt kommen die besseren Worte, die aber auch noch etwas in sich haben. Es ist noch nicht vorbei, da passiert auch noch was. So, die Conny liest uns jetzt einen ganz langen Vers, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Worte, nämlich den was liest du?
Markus 9,
ja.
Vers 49.
Vers 49.
Jeder muss mit Feuer gesalzen werden.
Okay, toll. Ne? Hier in diesem Verse und nachher auch in 50 benutzt Jesus natürlich immer wieder diese Wortspiele, die sehr einprägsam sind, dass wir uns sie auch merken können. Jeder, der mit Feuer gesalzen wird. Gell? Was soll das besagen? Wir hatten letztens auch darüber gesprochen, das ist das Feuer der Verfolgung und der Proben, der Tests, nicht der Versuchung erstmal, sondern dass Gott uns schon wirklich testet, ob wir für unsere Aufgabe richtig vorbereitet sind oder er bereitet uns gerade dadurch vor. Und es kommen Anfechtungen, das wissen wir auch, und sie schmerzen und sie tun weh. Und was macht Salz in einer Wunde? Aha, merkt ihr was? Also so positiv, wie Sie die Verse anhören, sind sie auch nicht. Da ist auch wieder was drin, dass das Salz eben auch für Prüfungen herhalten kann. Und das soll am Ende doch zeigen, dass wir standhaft sind. Und ich meine, das Salz kann man wieder auswaschen aus der Wunde. Das ist ja auch wieder, da hilft Jesus einem dabei. Jetzt fange ich auch an, in Bildsprache zu reden. Das ist das eine, worauf das Salz auch hier in diesem Vers hinwirkt. Und dann haben wir etwas, was in der Antike da ist. Und da liest Conny uns jetzt den 3. Mose 2,
Vers 13.
Vers 13.
Alle deine Speisopfer sollst du salzen, und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen.
Da müssen wir auf die eine Seite schauen. Was ist denn ein Leben mit Gott? Wir bringen unser Leben als Opfer dar. Und dies Opfer bekommt Salz. Okay? Interessant, ne? Ohne Salz können wir unseren Dienst nicht tun. Das Opfer wird dargebracht von den Jüngern, die eben jetzt von Jesus gesalzen werden. Das ist die Ganzhingabe und die wird auch mit Leiden und Verfolgung sein und dadurch werden wir tauglich gemacht. Wir in Deutschland vielleicht noch nicht so wie in anderen Ländern der Erde. Wenn wir gerade an Iran jetzt denken, was da passiert, da sind sicher gewaltige Umbrüche vor Augen, aber die Menschen, die daran beteiligt sind, die machen schwere Zeiten durch. Und jetzt, Conny, jetzt lesen wir den Vers 50, der ist ein bisschen länger.
Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander.
Boah, wie passt denn das nun wieder alles zusammen? Und überleg mal, das kommt im Anschluss an Mühlstein und Handabhacken. Kommt, der ist direkt dran. Und deshalb hat der Heilige Geist mir auch gesagt, du kannst doch nicht nur 49,50 bringen. So schnell kommst du nicht davon, da musst du schon vorne anfangen. Gell? Das gehört ja zusammen als Block. Wir würden heute sagen, als Datensatz. Wie Jesus das auch gesprochen hat. Das ist ja im Zusammenhang zu sehen. Und dann, jetzt kommt das positive Salz, ist etwas Gutes. Oh, finde ich richtig gut. Schauen wir doch nochmal an die Kavernen, die im Augenblick am Toten Meer, um das Tote Meer herum sind. Da hat man Gefahr, dass man einsackt, weil das Wasser, was ursprünglich höher war, das Salz ausgewaschen hat. Jetzt sind große Höhlen da. Und wenn wir das Salz sehen, was damals auch in der Antike verwendet wurde, so sind das Mengen gewesen, die aus Stein und Salz zusammengemischt waren. Und man hat jetzt aus dem Stein mit Salz verbunden das Salz rausgelöst. Und so hat ja das Wasser im Toten Meer auch diese Kavernen erzeugt, dass eben nur der Stein noch stehen geblieben ist. Der ist brüchig und du kannst einsacken. Und hier ist auch etwas, dass das Salz eben mit einer Materie verbunden ist. Und wenn jetzt das Salz rausgelöst wird, dann bleibt eben nur noch dieser Rest übrig. Und da hat man damals die Straßen mitgepflastert. Also überleg mal, die Leute treten auf dem Rest rum. Und das braucht Jesus jetzt als Bildwort, genau, um ihnen zu sagen, wenn du nicht mehr salzen kannst, wenn man mit dir nicht mehr würzen kannst, dann bist du nur noch zum Wegebau zu verwenden, sage ich mal jetzt. Dann bist du eben raus aus der Jüngerschaft. Und gerade im täglichen Leben wissen wir, dass Salz etwas Gutes ist. Und in heißen Ländern ist es auch für den Körperhaushalt wichtig, dass man Salze zu sich nimmt. Im Maßen, nicht übermäßig, aber im Maßen muss der Körper mit Salzen, müssen dem Körper Salze zugeführt werden. Und gerade wenn wir nochmal den 3. Mose 2, Vers 13 nehmen, wir haben einmal gesagt, die Jünger sind opferbereit dadurch, dass sie sich als Opfer zur Verfügung stellen. Aber die Opfer mussten damals mit Salz bestreut werden oder vermengt werden, sagt ja der 2,13, den Conny uns vorgelesen hat. Und genau dadurch ist Salz etwas Gutes. Übrigens die Bäcker in Jerusalem und ich glaube nicht nur in Jerusalem, sondern in der ganzen Welt geben dem Brot auch immer ein bisschen Salz dazu. Das ist einfach Bestandteil, wenn Brot gebacken wird, da ist nicht nur Zucker und Hefe drin, sondern da ist auch Salz da drin. Aber dann heißt es, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es dann würzen? Das ist wiederum Das göttliche Salz der Prüfung und Leiden ist hier gemeint. Das göttliche Salz wird niemals salzlos. Das Salz von oben ist immer da. Das ist, wenn wir jetzt diese Bildsprache weiterverwenden. Das Salz von oben wird immer zur Verfügung stehen. Aber wir müssen es aufnehmen, und wenn es bei uns durch unser Verhalten weggeht, dann sind wir salzlos. Gott kann uns neues Salz geben, aber da müssen wir wieder arbeiten. Und wenn wir uns jetzt fragen, kann Salz überhaupt salzlos werden, dann komme ich wieder auf den Punkt, dass wir genau dieses salzlose Salz am Toten Meer ja als Beispiel vorfinden. Die zweite Hälfte vom Vers 50, da ist das dritte Salz vordringen. Habt Salz in euch und habt Frieden untereinander. Da muss man auch lange drüber nachdenken. Die prägende Kraft des Zeugnisses, Conny, kannst du uns da den Kolosser 4, Vers 6 vorlesen? Dann können wir darauf nochmal weiterfußen.
Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Ja. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben.
Ja. Wer hat eigentlich letzten Sonntag von Salz geredet? Da wäre ich sonst gar nicht drauf gekommen, gell? Aber merkt ihr was? Unser Zeugnis soll gesalzen sein. Und mit dem salzigen Zeugnis machen wir uns angriffig in der Welt, weil die Leute das gar nicht hören wollen. Gell? Haben wir vorhin auch auf dem Weg gesprochen. Die Leute wollen es gar nicht hören, und sie müssen es doch hören. Und wie gut ist es für sie? Aber wir fangen damit Angriffe ein, weil wir gesalzen reden. Und nach außen bringt dieses Salz Angriffe. Und die Leute müssen darüber nachdenken. Ich habe in letzter Zeit auch einige erlebt. Die sind regelrecht aggressiv geworden, nur wenn sie mich sehen. Weil sie einfach wissen, der ist mit Jesus unterwegs. Und diesen Jesus will ich nicht. Und das siehst du den Leuten an. Aber ich lasse nicht locker. Ich bin weiterhin freundlich zu ihnen. Und wenn sie was hören wollen, gebe ich ihnen Antwort. Das ist das Salzen, was man auch weiß. Dass man zu gegebener Zeit eine Prise Salz streuen kann. Da muss man auch auf den Heiligen Geist hören. Aber was heißt das jetzt? Dass wir haltet Frieden untereinander. Diesen Frieden sollen wir untereinander in der Gemeinde halten. Und unter Gläubigen ist es schwierig, dass wir auch nicht alles laufen lassen können, wie es ist, sondern wir müssen im Gehorsam gegen Gott auch die Leute, ja, ich sage manchmal ein hartes Wort, zur Vernunft bringen, die eben meinen, ein christlicher Glaube und eine Gemeinde ist ein Selbstbedienungsladen. Wir hatten über Konsumenten gesprochen oder über Leute, die sich falsch verhalten. Oder Leute, ein ganz großer Punkt, wo du durch das Salz, durch die Offenbarung Sünden aufdeckst. Du musst mit den Leuten reden, so geht das nicht weiter. Als Christ. Und das sollen wir in Frieden machen und das sollen wir untereinander in Frieden machen. Und dieser Friede in der Gemeinde, der ist ständig gefährdet, weil das Leute natürlich nicht haben wollen, was du ihnen dann sagst. Aber da kannst du auch den Stand des Glaubens erkennen. Es ist ganz klar erkenntlich, es heißt, es steht so im Wort. Ich kann nichts dazu tun und auch nicht dazu etwas weglassen. Die Jünger damals hatten ja noch zusätzlich einen Druck. Sie wussten ja gar nicht, wie es weitergeht, wenn wir jetzt nochmal auf die alte Zeit schauen. Sie haben ja das messianische Reich und die falschen Erwartungen mit der Herrschaft, die Jesus antreten sollte, völlig falsch verstanden. Und das mussten sie ja auch untereinander in Frieden diskutieren. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus einige Male explodiert ist, weil er ganz was anderes haben wollte und weil er ganz was anderes gesehen hat. Und was nachher nicht passiert ist, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich gehe fischen, gell? Tschüss. Das ist die Konsequenz. Und der Heilige Geist kann das wieder gerade rücken. Wissen wir, Pfingsten kommt auch. Noch zwei Überlegungen. Die erste Überlegung ist, die sich der heutige Christ anlässlich von Markus 9, Vers 50 stellen muss, sind, trage ich Unfrieden in die Gemeinde? Und dann, wenn ich das bejahe, muss ich damit aufhören. Und wo habe ich keinen Frieden gehalten? Zweite Frage. Bei uns, wir sind zu klein, aber ich kenne Gemeinden, wo die Dinge ganz anders aussehen. Und das wirft Jesus hier gerade auf, dass wir da aufpassen müssen, dass wir Einigkeit auch in der Gemeinde und Frieden halten. Uns aufs Wort stellen, dann haben wir doch alles. Wenn wir das Wort nehmen, aber wenn wir eben Dinge aufdecken müssen, dann können wir doch nur mit dem Wort kommen. Wenn wir nicht, aus eigenen Überlegungen können wir das nicht tun. Und ich habe noch einen anderen Punkt. Das ist die Jesus-Geschichte, die hier im Vordergrund steht. Jesus hat doch seine Gemeinde, die er von da an schon gesehen hat, dass sie sich entwickelt, weil er ja schon den Tod am Kreuz und die Auferstehung hatte und den neuen Bund vor Augen hatte. Er wusste doch schon, wie er die Jünger auch stärken muss und wie er uns dieses Wort ja auch für uns heute mitgibt, dass wir danach leben sollen. Haltet Frieden untereinander in der Gemeinde. Er hatte eben den neuen Bund im Blick, sage ich noch einmal. Und zum Schluss habe ich noch drei Worte, die für uns selber sind. Der erste Punkt. Jeder Jünger wird von Gott durch Prüfung und Anfechtung geführt, das heißt gesalzen, damit sein Glaube bewährt wird. Kann ich abhaken, kann ich einen Haken hintersetzen. Zweitens, die Jünger sollen ihre Umgebung prägen und wenn diese Prägekraft aufhört, dann sind sie untauglich geworden. Dann sind sie salzloses Salz. Prägekraft heißt ja nicht, dass wir jetzt jeden Tag am Ludwigsplatz stehen müssen und müssen auf die Leute eintreten. Nein, einfach ganz klar ihnen sagen, hier ist das Wort Gottes und das Wort Gottes sagt es so aus. Ich habe ein Beispiel. Ich kenne jemanden, da sagen die Leute, sagten die Leute, immer wenn der kommt, der immer mit seinem Jesus. Ja? Und ich habe dieselbe Person damals mit dem Freund eingeladen und dann haben wir an dem Abend nur über Zeugnisse geredet. Ich hatte lecker Essen gekocht. Und dann haben wir nur über Zeugnisse geredet, was Jesus in unserem Leben schon alles gemacht hatte. Da kam nie die Frage, die mit dem Jesus wieder. Wir haben das ganz anders angepackt. Und das ist auch etwas, ich bin von einem Mann angesprochen, was mache ich bloß falsch, die Leute hören mir nicht zu. Und da habe ich auch gesagt, spielst du eigentlich Fußball? Ja. Ich sagte, red doch mal über Fußball mit ihnen. Und dann kommst du so ganz leise von hinten nicht, sondern geradeaus. Dann kommst du auf die Leute zu und bringst die Beispiele und dein prägenden Eindruck auf die Leute aus. Aber wenn man mit Jesus über die Türschwelle stolpert schon, dann haben die Leute natürlich gleich eine Aversion und dann machen sie zu. Und diese Prägekraft, die ist wichtig, aber die kann eben auch aufhören und man kann dann eben ja, müde werden, dass man sagt, oh, die hören mir ja doch alle nicht zu. Aber dann muss ich halt mein System ändern. Gell? Dann muss ich mal ein neues Programm aufspielen. Und während sie nach außen prägen, nämlich das Salz in sich haben, sollen sie nach innen Frieden halten. Wenn du innerlich den Frieden hast, hast du ihn auch äußerlich. Dann hast du ihn auch mit Leuten in der Gemeinde. Ich kenne solche Sachen. Ich habe schon in Gemeinden gearbeitet, wo ich Leuten sagen musste, was Sache ist, der Pastor hat mich beauftragt, wenn der jetzt kommt, dann nimmst du ihn beiseite und machst ihm diese Sache klar, dass das so nicht geht. Das ist harte Arbeit. Aber wir sind dazu berufen und das ist auch etwas, dann Frieden zu halten und jemand rauszuschmeißen ist ja leicht, gell? Aber das ist ja nicht Sache, sondern jemand dabei zu halten und zu gewinnen, das finde ich ist richtig. Habe ich viele Beispiele, die ich bringen könnte, aber ich lasse es mal so stehen. Also nochmal, jeder Jünger sollte Prüfungen und Anfechtungen standhalten und das ist das Salz, was wir dann auch in der Wunde haben und die Umgebung sollen wir prägen und in der Gemeinde Frieden halten. Halleluja. Amen. Vielleicht frage ich nochmal, ob euch vielleicht diese ersten Verse 42 bis 48 jetzt etwas klarer geworden sind, dass man nicht Angst davor hat. Ich habe sie auch immer nicht gern gelesen, und wenn die Aufklärung sie schon rausstreicht, gell, das ist ja einfach, wenn ich was nicht will, reiße ich die Blätter aus der Bibel raus, dann sind sie weg. Aber es gibt andere Bibeln, wo sie dann noch drin sind, und Gott sagt gerade, da stupst er dich rein. Halleluja. Danke, Herr. Ich möchte jetzt die Zuhörer im Internet und unsere Trema Homeoffice-Leute möchte ich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Da ist wieder der Frieden mit Gott. Eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Sonntag. Da gibt es ein Wort, was wir von unterwegs senden, denn wir sind auf dem Weg nach Hamburg. Für eine Woche machen wir Urlaub, aber das Wort am Sonntag kommt trotzdem. Halleluja. Amen.